Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die großen Fragen der Liebe, ob sie heute mit einer großen Antwort nach Hause gehen, weiß ich nicht. Aber vielleicht mit ein paar kleineren Fragen, über die sie sich dann miteinander unterhalten. Und das wäre auch schon eine Antwort. Wir beten. Gott, wenn es um Liebe geht, machen wir entweder viel zu viele Worte oder es verschlägt uns die Sprache. Du zeigst, dass Liebe mehr ist als Worte. Lass uns erkennen, wie wir miteinander auf dem Weg sein können mit Geduld, Verständnis und liebevoller Zuwendung. Das bitten wir durch Jesus Christus. Deine liebende Gegenwart mitten unter uns. Amen. Wir singen, geh aus, mein Herz, und suche Freud. 503, die Verse 1, 2 und 14. 1, 2 und 14, 503. Sie hatten sich beide auf den Urlaub gefreut. Eine Woche am Meer, die tolle Ferienwohnung mit dem großen Balkon, einfach nur sitzen, Wein trinken, gemeinsam den Sonnenuntergang genießen, Zeit füreinander. Aber dann ist es ganz anders. Er will seine Ruhe. Sie wünscht sich, dass er endlich mal anerkennt, wie viele Gedanken sie sich macht und wie sehr sie sich darum bemüht, dass alles perfekt ist. Sie streiten um jede Kleinigkeit. Ich halte es nicht mehr aus, denkt sie. Er ist ganz anders geworden, nicht mehr der, den ich geheiratet habe vor 10 Jahren. Habe ich mir das eigentlich so vorgestellt? Will ich wirklich mein ganzes Leben mit so jemandem verbringen? Sehne ich mich nicht nach einem, der offener ist, verständnisvoller, zärtlicher? Sieht sie so aus, die große Liebe? Die großen Fragen der Liebe, die kommen nicht im ersten verliebten Moment. Die werden nicht begleitet von Geigenklang und Rosenduft und perlendem Champagner. Die großen Fragen der Liebe, die kommen, wenn die Liebe fraglich wird. Was hält uns eigentlich noch zusammen? Oder was soll es denn da noch zu entdecken geben bei diesem Mann? Oder was habe ich eigentlich mal an dieser Frau gefunden? Und was kann denn noch aus uns beiden werden? Die großen Fragen der Liebe, manchmal reduzieren sie sich auf eine einzige große Frage: zusammenbleiben oder sich trennen. In der Bibel wird von diesen großen Fragen, von dieser großen Frage immer wieder erzählt. Da wirbt einer jahrelang um die Frau, die er heimlich liebt, und lässt sich von nichts und niemandem abbringen. Da verliebt sich ein anderer in die Schöne von nebenan, kriegt ein Kind von ihr und schert sich nicht darum, dass sie bereits verheiratet ist. Da verlassen Männer ihre Familien und Frauen ihre Männer, weil sie ein anderes Lebensziel gefunden haben. Die großen Fragen der Liebe. Im 10. Kapitel des Markus-Evangeliums wird Jesus ganz direkt danach gefragt, wie er eigentlich dazu steht. Es traten Pharisäer zu ihm und fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden dürfte von seiner Frau, und versuchten ihn damit. Er antwortete aber und sprach: Was hat euch Mose geboten? Sie sprachen: Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihnen: Um eures Herzens Härtigkeit willen hat er euch dieses Gebot geschrieben, aber von Anbeginn der Schöpfung hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird der Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was denn Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und daheim fragten ihn abermals seine Jünger danach, und er sprach zu ihnen: Wer sich scheidet von seiner Frau und freit eine andere, der begeht Ehebruch an ihr. Und so sich eine Frau scheidet von ihrem Mann und freit einen anderen, die begeht Ehebruch. Das ist nun nicht gerade das, was man sich als einfühlsame Paarberatung vorstellt. Es klingt viel eher wie ein abschließendes Urteil in einer Sache, über die man lange debattieren könnte, unter anderem auch, weil hier nur von Mann und Frau und Zusammensein gesprochen wird. So ist es und nicht anders, scheint Jesus hier zu sagen. Es sind Worte, die bei der kirchlichen Trauung jedem Paar gesagt werden: Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Das ist ein Riesensatz, der oft als Gesetz gehört wird, als unumstößliche Überschrift über alle christlichen Ehen. Und vielen klingen diese Worte gerade dann in den Ohren, wenn die großen Fragen auftauchen: Scheiden oder nicht scheiden, den oder einen anderen. Hat der Pfarrer damals nicht gesagt, das darf man nicht? Hat Gott das nicht verboten? Doch worum geht es hier eigentlich? Das allererste, was mir auffällt, ist, dass Jesus hier eben nicht zu einem unglücklichen Paar oder einem verzweifelten Menschen spricht, der mit seiner großen Frage der Liebe zu ihm kommt und ihn um Rat bittet. Er hat es zu tun mit Leuten, die ihn aufs Glatteis führen wollen. Ist es einem Mann gestattet, sich von seiner Frau zu scheiden? Fragen ihn die Pharisäer, die jüdischen Fachleute für Recht und Gesetz. Sie wollen ihn verstricken zwischen dem 6. Gebot, in dem Gott selbst den Ehebruch verbietet, und der in der Bibel und im Judentum zur Zeit Jesu ausdrücklich festgehaltenen Erlaubnis zur Ehescheidung. Diese Erlaubnis war eine sinnvolle Regelung. Nur eine Ehefrau, die von ihrem Mann einen Scheidebrief bekam, konnte eine neue Ehe eingehen. Nur mit Scheidebrief blieb ihre gesellschaftliche Stellung und ihre materielle Versorgung gesichert. Doch Jesus lässt sich nicht in Gesetzesfragen verstricken. Er ist der Überzeugung, Gesetze gibt es, weil Menschen ihr Herz gegen Gott verschließen, oder so hat Martin Luther das übersetzt, wegen der Herzenshärtigkeit der Menschen. Wir schaffen es einfach nicht, so miteinander zu leben, wie Gott es für uns vorgesehen hat. Es geht Jesus hier nicht um einen Beitrag zur Gesetzesdebatte. Er will auch kein neues Gesetz verkünden. Er will zeigen, wie Gott sich die Zusammengehörigkeit zweier Menschen vorgestellt hat. Am Anfang, sagt er deswegen. Jesus beginnt gewissermaßen noch einmal ganz von vorne. Er erinnert an den Anfang der Schöpfung, an den Anfang, an dem kein Gesetz die Beziehung zwischen Gott und Mensch und die Beziehung der Menschen untereinander regelt, sondern Liebe und Zuneigung das gemeinsame Leben bestimmen, die Faszination aneinander und die Freude, füreinander geschaffen zu sein. Jesus steigt aus dem Streit über Gesetze und er steigt ein in die Geschichte des Anfangs. Diese Geschichte ist wie eine Liebesgeschichte zwischen Gott und den Menschen, wie ein Bilderbuch, wie Poesie. Jesus erzählt diese Geschichte noch einmal ganz neu. Erinnert euch, sagt er, Gott hat die Menschen so füreinander geschaffen, dass sie sich nacheinander sehnen. Was Gott durch diese Sehnsucht zusammengefügt hat, das sollen Menschen nicht trennen. Von Anbeginn der Schöpfung hat Gott Menschen geschaffen als Mann und Frau. Darum wird der Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was denn Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Was für eine gegenseitige Anziehung muss hier im Spiel sein? Was für eine Faszination durch den oder die andere? Das ist nicht einfach die Natur des Menschen. Das ist Sehnsucht, Liebe, Suche nach Erfüllung so groß, dass sogar die Verbundenheit mit dem eigenen Vater, der eigenen Mutter, sie nicht verhindern kann. Eins sein. Ein Fleisch sein. Liebende wissen ganz genau, wie sich das anfühlt. Manchmal wollen sie sich am liebsten auflösen in den Armen des anderen. Und sie wissen ganz genau, was den anderen schmerzt. Ein Leib sein, Das bedeutet, wie eine Person sein, weil wir Lebenslust und Lebensziele teilen, uns im anderen spiegeln und wiedererkennen können und eine gemeinsame Zukunft erhoffen. Für mich ist es immer wieder ein Wunder, dass Menschen so unterschiedlich geschaffen sind und doch zusammengehören wollen und sich nacheinander sehnen. Und das Wunder ereignet sich in jedem Liebespaar. In jedem Liebespaar, so haben die jüdischen Frommen einmal gesagt, schafft Gott Adam und Eva noch einmal ganz neu. Wer von diesem Anfang redet, der schreibt nicht Gesetze, der singt, der dichtet, der malt in den Farben des Lebens und der Liebe. Und manchmal liegt der Zauber des Anfangs in einem einfachen Bilderbuch. Das hat uns die Pfarrerin damals zur Hochzeit geschenkt, erzählt mir eine Freundin. Mein Mann sagt immer, das ist unser Bilderbuch. Sie nimmt es in die Hand, sie blättert darin, ihr Gesicht wird weich und ihre Augen strahlen. Es ist, als würde sie beim Betrachten der Bilder wieder zurückgehen an ihren eigenen Anfang als Paar. Samstag im Paradies heißt dieses Kinderbuch. An einem Samstag macht Gott sich daran, den Menschen zu schaffen. Alles andere hat er schon gut hingekriegt. Für Samstag aber hat er sich was Besonderes aufgehoben. Er erschafft ein Menschenkind. Und weil es ihm so gut gefällt, entsteht gleich noch ein zweites. Beiden verleiht er eine unsterbliche Seele, haucht ihnen Leben ein und nennt sie Adam und Eva. Und er schenkt ihnen das Paradies, einen wunderbaren Garten Eden. Wir sehen Adam und Eva am Samstag im Paradies. Sie baden gemeinsam mit Pinguinen und Walrössern und einer kleinen Ente. Sie balancieren furchtlos auf einem Ast und schauen von oben auf Löwen und Nashörner. Sie reiten auf schwarzen Panthern. Und am Abend lassen sie sich von einem großen, zottigen Mammut müde nach Hause tragen. Und beim letzten Bild heißt es, Gott wachte über ihren Schlaf und freute sich auf Sonntag. Womöglich finden Sie das ein bisschen kindisch. Und Sie haben recht. Helme Heine zeichnet Adam und Eva als Kinder. Das ist eine geniale Idee, denn auf diese Weise erkennen selbst wir Erwachsenen, wie groß der Unterschied ist zwischen einem Bilderbuch vom Schöpfungsanfang und einem Gesetzesbuch, in dem geregelt wird, was zu regeln ist, wenn das Paradies nun mal hinter einem liegt. Was ist die Liebe Gottes verglichen mit der Herzenshärtigkeit der Menschen? Wie viel schöner ist das, was Gott sich in seiner Liebe ausgedacht hat und was er mit Freude segnet, als alle Vorschriften, alles du sollst und du sollst nicht, mit denen die offenkundige Beschränktheit, Verführbarkeit und Verwirrtheit der Menschen geregelt werden muss. Aber warum braucht es überhaupt Gesetze? Warum können wir uns nicht einfach sorglos wie Kinder von Bilderbüchern verzaubern lassen? Weil der Samstag und auch der Sonntag im Paradies vergangen sind. Weil Gott uns Menschen Verantwortung gegeben hat für das Leben, das wir führen, miteinander und manchmal auch gegeneinander. Weil er uns den Schritt aus dem Paradies hinaus ermöglicht hat und den Schritt hinein in Beziehungen, die gelingen können, aber die auch zerbrechen und scheitern. Weil er uns ermöglicht hat, sich gegen ihn und auch gegeneinander zu wenden in unserer Herzenshärtigkeit. Sollen wir also aufgeben? Sollen wir einfach akzeptieren, dass es eben nicht anders geht, dass wir einander enttäuschen und aneinander zerbrechen, dass wir uns trennen und dafür vom Gesetz gestraft oder eben auch geschützt werden? Sollen wir schuldig zusammenbleiben oder uns schuldbewusst scheiden, wir herzensharten Menschen? Ich denke, wir können und sollen Verantwortung übernehmen. Verantwortung füreinander und Verantwortung für die Schritte, die wir machen, seien sie gemeinsam oder getrennt. Auch eine Ehe entsteht ja nicht einfach, weil die Liebe zwei Menschen verzaubert. Sie übernehmen Verantwortung füreinander von Anfang an. Ihr Ja zueinander ist kein Kinderspiel, sondern eine erwachsene Entscheidung. Verantwortung übernehmen in der Liebe kann aber auch heißen, wir geben nicht auf, wenn es sich einmal anders entwickelt, als wir uns das vorgestellt haben. Wir suchen nicht die Schuld beim anderen, sondern überlegen gemeinsam, was wir verändern können. Verantwortung füreinander übernehmen kann auch heißen, wenigstens die schwierigsten Folgen einer Ehescheidung abzumildern für die, die darunter zu leiden haben, sei es der Partner oder die Kinder. Wenn Menschen sich trennen, tun sie sich gegenseitig weh. Nie ist nur einer schuld, auch wenn es manchmal so ausschaut, als sei einer der Gute und der andere der Böse. Immer geht es darum, Verantwortung für die Gefühle zu übernehmen, die einen vom anderen trennen oder wegführen. Verantwortung übernehmen, das kann auch heißen, ich stehe dazu, dass ich bei einer Trennung einen anderen Menschen enttäuscht und verletzt habe und gescheitert bin mit meinen großartigen Vorstellungen von mir selbst oder vom anderen oder davon, dass ausgerechnet wir ein Paar sein könnten, bis der Tod uns scheidet. Wer sich scheidet von seiner Frau und freit eine andere, der begeht Ehebruch an ihr. Und so sich eine Frau scheidet von ihrem Mann und freit einen anderen, die begeht Ehebruch. Jesus sagt nicht, Scheidung darf nicht sein. Er benennt mit harten Worten eine Realität. Wenn Paare sich trennen, zerbrechen Hoffnungen und Sehnsüchte und Lebensentwürfe, sollen die Jünger das von Jesus lernen, sich abzufinden mit der Realität des Scheiterns, ohne sie zu entschuldigen und zu beschönigen? Das kann schon viel sein, sich einzugestehen, dass man sich gegenseitig getäuscht, enttäuscht, gekränkt und überfordert hat. Jede Trennung, mag sie noch so vernünftig geregelt werden, hinterlässt tiefe Spuren, verletzt und verunsichert. Aber ist das die letzte Antwort? Die kalte Einsicht in die harte Wirklichkeit? Ist damit die Liebesgeschichte Gottes mit den Menschen aus? Trennung? Gescheitert? Ende? Jesus belässt es nicht bei dieser einen Antwort auf die große Frage, sondern er fügt noch eine zweite hinzu. Und wieder geht es nicht darum, was man darf oder nicht darf, sondern was Gott Menschen an Zuwendung schenken will. Man könnte auch sagen, an Segen. Sie brachten Kinder zu Jesus, dass er sie anrührte. Die Jünger aber fuhren die an, die sie trugen. Da es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Da sind sie wieder, die Kinder. Diesmal an einem ganz normalen Tag, in einer ganz normalen und wenig paradiesischen Welt. Auch da gibt es die Sehnsucht nach einem neuen Anfang mit Gott und bei Gott und die Sehnsucht danach, seine Nähe und seinen Segen zu spüren. Vielleicht merken Kinder das deutlicher als wir Erwachsene. Sie tun etwas, was wir uns oft verbieten. Sie geben ihrer Sehnsucht nach Nähe und Geborgenheit einfach nach. Etwas von dieser kindlichen Sehnsucht steckt auch in uns Erwachsenen. Denn es sind ja Erwachsene, die Kinder zu Jesus bringen, damit er sie anrühre und die sich vielleicht dadurch auch so etwas wie Segen und Zuwendung für sich selbst erhoffen. Jesus segnet. Gott segnet. Diese ganze Szene die Jesus den Jüngern hier als Antwort auf ihre Frage nach Gesetz und Ordnung vor Augen führt, ist nichts als eine einzige große Einladung, die Zuwendung und Güte Gottes anzunehmen, sich darauf einzulassen und immer wieder auf einen neuen Anfang zu hoffen. Reich Gottes nennt Jesus diesen Neuanfang und dazu lädt er ein. Deshalb ist er unterwegs, streitet sich mit Pharisäern, erklärt seinen Jüngerinnen und Jüngern immer wieder, worum es ihm eigentlich geht. Und manchmal erklärt er nichts mehr, sondern er segnet. Es ist ein Moment vom Reich Gottes hier und jetzt am staubigen Straßenrand von Kapernaum. Das Reich Gottes ist nicht das Paradies, aber, so sagt es die Theologin Bärbel Wartenberg-Potter, es ist ein Garten der Freiheit, in dem Kinder Kinder sein dürfen, Frauen Frauen, Männer Männer, Erwachsene erwachsen und dennoch dem Kind in sich Raum geben. Und manchmal ist das Reich Gottes für einen Moment auch auf dem Balkon einer Ferienwohnung irgendwo am Meer. Da sitzen die beiden am Abend nach einem scheußlichen Tag nebeneinander statt miteinander, jeder mit seinem Glas Chianti in der Hand und starren schweigend aufs Wasser. Und auf einmal nimmt er einfach ihre Hand. Und dann entschuldigen sie sich beide. Er dafür, dass er ein furchtbarer Ferienbegleiter ist. Sie dafür, dass sie diese Ferien mit militärischer Präzision planen wollte, wie ein Projekt in ihrer Firma. Als er seinen Stuhl näher zu ihrem rückt, spürt sie, wie ihr Herz warm und weit und weich wird. Und sie merkt, wie sehr sie diesen Mann liebt, der beides ist, ihr genaues Gegenteil und der Nordpol, der sie magnetisch anzieht. Amen. Wir singen von der Sehnsucht. Da wohnt ein Sehnen, das ist in diesem lila Gesangbuch die Nummer 074. 074.
Thank you. einige Abkündigungen. Wir danken herzlich für die letzte Kollekte, die sich für die christlichen Kirchen im Nordirak gesammelt hat, und sie betrug 301,50 Euro. Herzlichen Dank dafür. Die Kollekte für den heutigen Sonntag, für die heutigen Zumutungen, Sie können sich's vorstellen, sie ist für die Hochwasserhilfe gedacht. Seit vielen Tagen kommen ja ganz grauenhafte Bilder von Verwüstung, Zerstörung und die Gewalt der Naturkräfte in unsere Wohnzimmer, und vielleicht halten wir oft den Atem an und denken, Gott sei Dank nicht bei uns in Altdorf. Aber es ist an vielen anderen Städten, und noch bevor in NRW und in Rheinland-Pfalz diese grauenhaften Abbrüche und Zerstörungen durch die Wassermassen geschehen sind, war Westmittelfranken ja im Fokus der Aufmerksamkeit. Und wir bitten für die heutige Kollekte für die Katastrophenhilfe in Mittelfranken. Die Aktion Freude für alle, das haben Sie vielleicht in der Zeitung gelesen, hat ja, dass die Nürnberger Nachrichten veranstalten, dass sie haben ja eine Sonderunterstützung initiiert, der wir uns anschließen möchten, um Flutgeschädigten schnell Hilfe zukommen zu lassen. Diese Unterstützung für die Orte, die uns jetzt hier am nächsten sind, bitten wir und legen wir Ihnen ans Herz. Vielen Dank. Die weiteren Abkündigungen für die weiteren Gottesdienste in dieser Woche und am nächsten Wochenende können Sie den Schaukästen entnehmen. Hinweisen möchten wir gerne auf die Zumutungen im September. Wir machen eine Pause im August, wie immer. Und im September wird eine Veranstaltungswoche von der Aktion Seebrücke stattfinden, in die hinein auch dieser Gottesdienst am 19. September gestellt ist. Er wird gestaltet von Veronika Ziske und Bärbel Prager zum Thema Heimat im Plural, einen sicheren Hafen finden. Die Musik macht wieder Norbert Hiller und Renate Kaschmieser diesmal dazu. Wir können sicher noch nicht in die Magdalenenkirche, weil da nur 12 Plätze für uns möglich sind, wenn wir weiterhin die AHA-Regeln einhalten müssen. Deswegen wieder herzliche Einladung hier in die Laurentiuskirche, allerdings um 11 Uhr. Wir beten.
Gott, wir hören, was du von uns willst. Du hast uns gerufen, Liebe zu leben und zu bezeugen in dieser Welt und unter diesen Menschen. Sei mit uns, damit deine Liebe nicht verfälscht und dein Wort durch unsere Worte nicht verzerrt werden. Wir beten für die Liebenden und die, deren Liebe gerade zerbricht. Für die Sicheren und die Zweifelnden. Für die, die sich jetzt langsam wieder heraustrauen, und für die, die jetzt schon den Herbst fürchten. Wir beten für die Menschen, die gerade jetzt vor den Trümmern ihrer Existenz stehen, und für die, deren Leben seit Jahren zerstört und verwüstet wird durch politische Brutalität. Wir beten für die, die sich alleine gelassen fühlen und nicht wissen, wie das Leben für sie und ihre Familien weitergehen soll. Wir beten für die, die immer noch und immer wieder sich auf den Weg machen, obwohl sie wissen, dass diese Wege lebensgefährlich sind und am Ziel sie kaum einer willkommen heißt. Wir beten für die, um deren Leben wir uns sorgen, und für die, deren Tod wir betrauern. Und wir bitten dich, schau auch auf die, für die zu beten uns schwerfällt oder uns nicht mehr möglich ist. Durchdringe unser Reden und unser Tun mit deiner liebevollen Gegenwart in uns und unter uns. Denn du, Gott, erreichst uns mit deiner Liebe. Du hältst uns fest, daran halten wir uns. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht als Gesegnete Gottes, geht einfach, geht leichtfüßig, geht fröhlich. Gott segne euch und behüte euch. Gott lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.
Zugabe wäre doch gut, oder? Ganz herzlichen Dank, Barbara Haug, die aus Nürnberg extra zu uns gekommen ist. Und herzlichen Dank den beiden Musikern, die uns dann auch ab Herbst wieder erfreuen werden. Alles Gute, einen gesegneten Sommer, bleiben Sie behütet, gesund und kommen Sie wieder.